Das Thema heute Morgen heißt Abraham und die Religion der Sumerer. An früheren Bibelstudientagen habe ich schon eine Serie einmal gemacht über verschiedene Religionen im Licht der Bibel. Da haben wir den Hinduismus, Buddhismus, Stammesreligionen und auch den Islam miteinander näher besehen. Jetzt möchte ich eine neue Serie machen über Religionen im Umfeld Israels. Und zwar möchte ich dabei besonders das Augenmerk richten auf die Stellen in der Bibel, wo Israel mit diesen Religionen in Konflikt geraten ist. Also heute wollen wir uns mit der Religion der Sumerer beschäftigen, in Verbindung mit Abraham. Ein weiteres Mal mit der Religion der Ägypter. Und da gibt es ja mehrere Berührungspunkte in der Bibel, in der Zeit von Josef, dann im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten und auch später noch in der biblischen Geschichte. Und weiter möchte ich dann auch die Religion der Babylonier und Assyrer behandeln. Und auch da haben wir sehr viele Berührungspunkte in der Bibel, unter anderem in der Zeit von Daniel. Daniel in Babylon. Und schließlich auch noch die Religion der Kanaaniter. Jetzt wollen wir zu Beginn 1. Mose 11 lesen, die ersten 9 Verse. Es geht hier um die Nachkommenschaft Noahs und seine 3 Söhne, die Urgesellschaft nach der Sintflut, die sich nicht, wie Gott angeordnet hatte in 1. Mose 9, über die ganze Erde ausdehnen wollte. Vielmehr wollte die Urgesellschaft einen Machtblock an einem Ort bilden, in Rebellion gegen den einen wahren Gott. 1. Mose 11, Vers 1. Und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und wohnten dort. Und sie sprachen einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und Hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche. Und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und der Herr fuhr hernieder, die Stadt und den Turm zu besehen, welche die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun. Und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, Verwirrung, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde. Und von dannen zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Unter dem Titel auf dem Skript 1. Mose 11 und 12, vom Turm zu Babel bis Abraham, haben wir einige Bemerkungen zum besseren Verständnis dieses Textes. In Vers 2 haben wir diesen Ausdruck, das Land Sinear, ein Ausdruck, den man auch aus den Keilinschriften Babyloniens kennt, Shinhar im Akkadischen, bezeichnet den heutigen Südirak. Der Turm in Vers 4 meint nicht irgendeine Art von Turm, sondern eine sogenannte Zikkurat. Dabei handelt es sich um einen Stufenturm, auf dessen Spitze jeweils ein abgöttisches Heiligtum gesetzt wurde. Der Turm zu Babel war also die erste Zikkurat, aber später wurden im Zweistromland noch viele weitere solche gebaut. Man hat mehr als 20 solche Stufentürme bisher ausgegraben. Und aus keilinschriftlichen Aufzeichnungen weiß man, dass es mindestens über 30 gegeben hat. Das Wort Zikkuratum auf Babylonisch oder Akkadisch bedeutet Bergspitze. Es ist ja so, im Südirak haben wir eine sehr flache Gegend, berglose Gegend, und darum sollte dieser Turm gewissermaßen ein künstlicher Tempelberg darstellen, auf dessen Anhöhe dann eben das eigentliche Tempelhaus für einen Götzen gebaut war. Also ganz wichtig, dieser Turm hatte religiöse Bedeutung, und zwar abgöttische Bedeutung. Das Ziel war, mit solchen Zikkurats die Götter auf die Erde herabzuführen. In Jesaja 47,12 spricht Gott über die Jugend Babyloniens, und da wird gesagt, dass Babylon von Jugend auf Zauberei, Magie und Wahrsagerei getrieben hat. Hier haben wir die Jugend Babyloniens, die Jugend der Stadt Babel. Übrigens, in Jeremia 2 geht es um den Auszug, um die Zeit des Auszugs aus Ägypten, Israel in der Wüste, und da sagt Gott, das sei die Jugendzeit Israels gewesen. Also der Beginn der Existenz eines Volkes, einer Stadt, wird in der Bibel eben als Jugend bezeichnet. Das macht deutlich, Jesaja 47 nimmt Bezug auf 1. Mose 11. Zum Namen Babel, auf Hebräisch bedeutet das Verwirrung. Das kommt von der hebräischen Wurzel Balal, verwirren. Nun ist interessant, bei den alten Sumerern, von denen wir gleich mehr hören werden, wurde diese Stadt Babylum oder Babylla genannt. Aber heute ist klar, dass dieses Wort kein sumerisches Wort ist. Ich habe hier verwiesen auf das Standardwörterbuch von Gesenius, 18. Auflage. Da wird Babylum als vorsumerisch bezeichnet. Also bereits die Sumer wussten nicht mehr, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Das ist übrigens ein Hinweis, dass offensichtlich die Sprache vor der Sprachenverwirrung ein Urhebräisch war. Die Babylonier, die dann später nach den Sumerern kamen, die haben das Wort Babel oder Babylu, haben sie in ihrer Sprache versucht zu deuten. Auf Akkadisch bedeutet Bab-Ilu, Tor Gottes. Aber das ist natürlich nicht die Bedeutung dieses Wortes, denn es war ja nicht akkadisch, es war nicht sumerisch, aber sie haben das so gedeutet als Gottes Tor. Oder sie haben es dann auch in die Mehrzahl gesetzt, Bab-Ilani heißt Tor der Götter. Später haben dann die Griechen diesen Ausdruck übernommen und haben daraus das Wort Babylon kreiert. Also Babylon heißt Tor der Götter. Das ist wichtig im Zusammenhang mit dem geistlichen Babylon, der falschen Kirche in Offenbarung 17 und 18. In 1. Mose 11, 10 bis 26 finden wir die Aufzeichnung von 9 Generationen von Sem, dem Sohn Noahs, bis auf Abraham. Das ist also die Fortführung dieser Geschlechtsregisterlinie von Adam bis auf Noah. Da haben wir 10 Generationen in 1. Mose 5. Und nun gibt es wieder 10 Generationen, die genannt werden von Noah bis Abraham. Abraham kommt gemäß dieser Linie ganz klar aus der Linie von Sem. Er war damit ein Semit. Nun lesen wir in 1. Mose 11, 27 die Geschichte, den Anfang der Geschichte Abrahams. Und dies sind die Geschlechter Taras. Tara zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Tara in dem Lande seiner Geburt zu Ur in Chaldäa. Und Abram und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name der Frau Abrams war Sarai. Und der Name der Frau Nahors Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Tara nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram. Und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Und die Tage Taras waren 205 Jahre und Tara starb in Haran. Und der Herr hatte zu Abram gesprochen: Gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abram ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Und Abram war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abram nahm Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zu dem Orte Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Lande. Und der Herr erschien dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Bis dahin. Nun haben wir gelesen, Abraham stammte aus Ur in Chaldäa. Auf dem Skript habe ich vermerkt, Ur in Chaldäa befindet sich im heutigen Südirak, 150 Kilometer westlich von Basra. Man hat in jüngerer Zeit festgestellt, dass es auch ein Ur gab in Haran, also im Norden Mesopotamiens. Aber offensichtlich, um dieses Ur hier zu unterscheiden von dem Ur dort im Norden, wurde es hier genannt im Bibeltext das Ur der Chaldäer. Das macht deutlich, es geht hier um die Stadt Ur im Südirak und nicht um die Stadt in Nordmesopotamien. Ur wurde zum ersten Mal archäologisch untersucht, 1854 bis 1855 von Taylor. Aber später, 1918-19, nach dem Ersten Weltkrieg, von einer Archäologin, Reginald Thompson, und von dem Archäologen Hall. Aber die ausführliche Ausgrabung wurde dann durchgeführt 1922 bis 1934 von Sir Leonard Woolley. Ich habe hier, für diejenigen, die sich interessieren, in der Pause sein originales Buch Ur und die Sintflut, wo er seine Grabungsergebnisse beschreibt. Woolley hat die Zikkurat, also den Stufenturm in Ur, völlig ausgegraben. Dazu das gesamte Tempelgebiet rund um diesen Stufenturm herum. Auch Teile der Wohn- und Gewerbeviertel der Stadt. Ferner hat er den Königsfriedhof ausgegraben, der datiert wird traditionell auf 2600 vor Christus, mit gewaltigen Kunstschätzen aus Gold, Silber, Bronze und Edelsteinen. Das war eine eindrückliche Dokumentation der hohen künstlerischen und technologischen Fähigkeiten der alten Sumerer. Man hat auch tausende von Keilschrifttafeln gefunden, Verwaltungsaufzeichnungen, literarische Texte aus der Zeit, die datiert wird traditionell 2700 vor Christus bis zum 4. Jahrhundert vor Christus. Damals ging Ur unter. Dank dieser Keilschrifttafeln wissen wir nun sehr viel über die Art und Weise, wie man in Ur gelebt hat zur Zeit von Abraham. Auch wie die Leute damals gedacht haben, was ihnen wichtig war. Und das wird nun alles noch von Bedeutung sein im Weiteren. Zur Zeit von Abraham floss der Euphrat in der Nähe der Stadtmauern vorbei. Und das gab eben dieser Stadt Ur den Zugang zum Meer. Das war ideal für den Handel. Übrigens Handel bis nach Indien. Und so stieg um ca. 2100 vor Christus Ur zur reichsten Stadt von Mesopotamien auf. Und da sind wir genau in der Zeit Abrahams. Es war eine Stadt von Kunsthandwerkern und Kaufleuten. Sie hatten eine tiefe Verachtung für Nomaden. Das wird noch bedeutsam sein im Zusammenhang mit dem Auszug Abrahams aus Ur. Er sollte zum Nomaden werden. Aber das war genau das, was man in der Stadt Ur zutiefst verachtet hat. Diese Nomaden in der syrischen Wüste, das war für sie ein Nichts. Wir haben diese Namen gelesen, Tara, Nahor, Abraham und auch schon der Vorfahre Seruk. Das sind alles Namen, die typisch sind für die Zeit um 2000 vor Christus. Das wissen wir aus den altassyrischen und babylonischen Texten. Das ist wichtig im Blick auf die liberale Theologie, die natürlich sagt, dass die Abrahamsgeschichte, das ist eine reine Erfindung, viel, viel später, vielleicht so, wenn es gut kommt, im 10. Jahrhundert vor Christus oder eben noch viel, viel später. Aber da muss man sagen, bitte, eine erfundene Geschichte über 1000 Jahre später und die wählen genau die richtigen Namen, nämlich die Namen, die typisch waren für die Zeit von 2000 vor Christus. Das ist ein bisschen fantastisch. Wenn man die Chronologie des Alten Testaments durchrechnet, kann man die Geburt Abrahams auf 2065 vor Christus ansetzen. Wir haben gelesen, Abraham war 75, als er schließlich ins Land Kanaan kam. Das heißt, um 1990 vor Christus zog er dort ein. Aber wie wir noch sehen werden, der Auszug aus Ur, um dann zur Zwischenstation Haran zu gehen, der fand natürlich noch früher statt. Der Hauptgott von Ur war der Mondgott Nanna. Ihm wurden fast alle göttlichen Eigenschaften zugesprochen in den Hymnen, die man eben ausgegraben hat auf Tafeln. Und da erfährt man, dass Ur die von dem Mondgott Nanna erwählte Stadt war. Diese Zikkurat, die man ausgegraben hat, die also gerade in der Zeit vor Abraham erbaut worden war, war eine Zikkurat zu Ehren des Hauptgottes von Ur, zu Ehren von Nanna, dem Mondgott. Nun ist das aus dem Grund interessant, weil Gott Abraham gerufen hat, Kapitel 12, er solle diese Stadt verlassen. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham war gehorsam Und da muss ich noch erklären, dieser Ruf hier in Kapitel 12, Vers 1, der fand nicht erst statt in Haran. Man könnte ja meinen, weil in den Versen davor wird beschrieben, wie Abraham mit seinem Vater Tara und so weiter ausgezogen sei und sie kam bis Haran. Aber Kapitel 12, Vers 1 ist ein Rückgriff und darum muss man hier übersetzen mit Vorzeitigkeit wie in der Schlachter 2000. Und der Herr hatte zu Abraham gesagt. Das wird auch ganz deutlich aus Apostelgeschichte 7, wo Stephanus in seiner Rede erklärt vor dem Hohen Rat. Apostelgeschichte 7, Vers 2. Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da übersiedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land, in welchem ihr jetzt wohnet. Und er gab ihm kein Erbe darin, auch nicht ein Fußbreit. Und er verhieß es ihm, und zum Besitztum zu geben und seinem Samen nach ihm, als er kein Kind hatte. Also hier wird ganz klar gemacht, diese Berufung fand statt noch in Ur. Da ist ihm der Gott der Herrlichkeit, der Schöpfergott, erschienen. Nun, Abraham war also bereit, diese reiche, luxuriöse Stadt zu verlassen, um ein Nomade zu werden, um in ein Land zu gehen, von dem er gar nicht wusste, was er da erwarten konnte. Ich lese nun aus Hebräer 11. Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, nicht wissend, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann weiter Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht empfangen, sondern sahen sie von Ferne und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremdlinge und ohne Bürgerschaft auf der Erde seien. Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von welchem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott ihr nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Nun ist es doch erstaunlich, Ur war die Stadt des Mondgottes. Da wurde also die Natur, die Schöpfung verehrt, anstatt der Schöpfergott. Dann erschien in einer Vision, Apostelgeschichte 7, Vers 2, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Dann erschien der Schöpfergott und rief Abraham aus dieser Stadt heraus und gab ihm offensichtlich, wie uns Hebräer 11 belehrt, die Verheißung des himmlischen Jerusalems, der Stadt Gottes. Das wurde seine erwartete Stadt. Er wollte nichts mehr mit Ur zu tun haben, aber er wollte die Stadt des wahren Gottes, das himmlische Jerusalem. Und eben, wie gesagt, er war bereit, ein Nomade zu werden, obwohl man in seiner Stadt ursprünglich diese Leute so verachtet hat. Die Ausgrabungen in Ur durch Leonard Woolley haben auch gezeigt, das reiche Bürgertum in Ur besaß Häuser mit vielleicht 10 Zimmern. Das war also sehr üblich. Ein gewaltiger Luxus vor 4000 Jahren, aber Abraham war bereit, das aufzugeben, ins Land Kanaan zu gehen, um dort in Zelten wie ein Nomade zu wohnen. Darum betont Hebräer 11 eben diesen Glaubensgehorsam Abrahams. Und was auch noch wichtig ist, wenn wir in Hebräer 11, Vers 8 gelesen haben, durch Glauben war Abraham gehorsam, als er gerufen wurde. Die griechische Grammatik macht deutlich, dass dieser Glaubensgehorsam sofort einsetzte, als Abraham gerufen wurde. Man hat dort das Hauptverb und ein Partizip Präsens. Und immer dann, wenn ein Hauptverb verbunden ist mit dem Partizip Präsens, dann wird deutlich, dass diese beiden Handlungen eigentlich gleichzeitig zu sehen sind, im Prinzip. Das heißt, also der Gehorsam auszuziehen war gleichzeitig mit dem Ruf Gottes. Sonst wäre nicht ein Partizip Präsens, sondern ein Partizip zum Beispiel Aorist zu erwarten. Also der Hebräerbrief betont, Abraham war sofort bereit zu gehen. Das heißt, als der Gehorsam auszuziehen, war gleichzeitig mit dem Ruf Gottes. Sonst wäre nicht ein Partizip Präsens, sondern ein Partizip zum Beispiel Aorist zu erwarten. Also der Hebräerbrief betont, Abraham war sofort bereit zu gehen. Der hat nicht sich gesagt, so jetzt muss ich noch ein paar Monate mir das gut überlegen, ob ich wirklich diese Stadt verlassen will. Er war sofort bereit. Das war sein erstaunlicher Glaubensgehorsam. Und nun noch etwas Wichtiges. Der Mondgottin Ur wurde bezeichnet als der glänzende Gott. Das leuchtet ja ein, wegen dem glänzenden Mond in den dunklen Nächten über Ur. Aber Stephanus sagt, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Der Gott, der nach 1. Timotheus 6 ein unzugängliches Licht bewohnt. Der Gott, der, als er Paulus, damals noch Saulus, erschien, in einem solchen Lichtglanz erschien, dass Paulus sagen muss in Apostelgeschichte 9, 22 und 26, dass ihm am Mittag ein Licht vom Himmel erschien, das den Glanz der Sonne übertraf. Was ist der Mond schon neben der Sonne? Aber wenn der Gott der Herrlichkeit erscheint, dann übertrifft sein Glanz den Glanz der Sonne. Dieser Gott der Herrlichkeit rief Abraham heraus, weg von diesem Mondgott. In Josua 24 sehen wir, dass die Patriarchen Israels eben früher Götzendiener waren in Ur, bis dann der wahre Gott erschien. Josua 24, Vers 2. Da sagt Josua in Sichem, und man beachte, Sichem ist der erste Ort, von dem wir gelesen haben, wo Abraham im Land Kanaan hingekommen ist. Ja, an diesem Ort in Sichem, im heutigen Westjordanland, Nablus ist das heute, da hält Josua seine Abschiedsrede und sagt in Vers 2, und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes, das heißt des Euphrats. Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors. Und sie dienten anderen Göttern. Den sumerischen Göttern dort. Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Dann weiter, Vers 14. Und nun fürchtet den Herrn und dienet ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit. Und tut die Götter hinweg, welchen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Und wenn es übel ist in euren Augen, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, welchen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnet. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Merken wir, hier haben wir eine Berührung Israels mit den Göttern der Sumerer, jenseits des Stromes, dann mit den Göttern von Ägypten und in Ägypten gedient haben, Vers 14, und die Götter der Kanaaniter, die hier genannt werden nach dem größten Volksstamm, den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnet. Also war selbst in dieser Zeit unter Israel noch ein Problem mit den ägyptischen Göttern und auch noch mit sumerischen Gottheiten. Aber Josua sagt nun ganz klar, ihr müsst es euch absolut total trennen, so wie Vater Abraham das getan hat. Und er, Josua, hat ganz klar gewählt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Nun ist es ganz wichtig eben zu sehen, wie die Bibel ganz deutlich diese Religionen scharf verurteilt. Bevor wir da weitergehen mit Abraham, wollen wir nämlich uns mal anschauen, wie die Bibel die Entstehung der Religionen beschreibt. Und im ersten Titel auf dem Blatt zur Entstehung der Religion in aller Welt, da haben wir 1. Mose 11, 1 bis 9, das haben wir gelesen. Das war die Entstehung der ersten abgöttischen Religion nach der Sintflut in Verbindung mit dem Turmbau von Babel. Nun Römer 1, Vers 18. Da haben wir eine biblische Darstellung der Religionsentstehung in aller Welt. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also der Römerbrief erklärt, alle Menschen können dank ihrem Verstand erkennen, dass hinter der Natur und dieser Ordnung ein ewiger Schöpfergott sein muss. Aber der Römerbrief macht bereits hier den Vorwurf, dass obwohl die Menschen das eigentlich erkennen konnten, dass sie das nicht interessiert hat. Weiter. Weil sie Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank dargebracht, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Nun, bevor wir da weiterlesen, ein Blick auf unserem Blatt auf Seite 3. Titel Götterwelt der Sumerer. Das sumerische Wort Dingir bedeutet Gott. Und in der Literatur der Sumerer, auf Keilschrifttafeln, werden diese Götter beschrieben als unsichtbare, menschengestaltete, übermenschliche und unsterbliche Wesen. Nun, das entspricht genau dem, was wir hier haben, dass sie nach Vers 23 die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelten in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Das mit den Tieren ist besonders augenscheinlich, besonders typisch für Ägypten. Da kommen wir später noch dazu, wo die meisten Götter eben Tierköpfe haben. Aber bei den Sumerern, Menschen, die Götter wurden als Menschen dargestellt. Nun weiter, Vers 24. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen sei in Ewigkeit. Amen. Nun schauen wir, was waren die großen Götter in Sumerien? Der zweite Punkt unter Götterwelt der Sumerer. Die großen Götter Sumeriens waren zunächst Utu, die Sonne. Utu bedeutet Sonne oder auch Sonnenkraft. Dann Nanna, das ist der Mond oder die Mondkraft. Das ist der Gott von Ur. Weiter An. An bedeutet sumerisch Himmel oder auch Himmelsgott. Ferner glaubten sie, dass es eine göttliche Kraft gibt, die nannten sie im sumerischen Me. Die Sumerer glaubten, dass jede Erscheinung von einer ihr innewohnenden Kraft bzw. Gesetzmäßigkeit, eben Me, gelenkt werde. Durch Me werde ihr Wesen und ihre Natur bestimmt. Beispiel von solchen Erscheinungen: Göttlichkeit, Königsthron, Priesterämter, die Flut, Sexualverkehr, Kunst, Musik, Heldentum, Macht, Zerstörung von Städten, Klage, Schmiedekunst, Baukunst, Weisheit, Furcht, Frieden, Müdigkeit etc. Alle diese Dinge, ich habe da ganz wild diese Begriffe zusammengestellt, um einfach zu zeigen, hinter allem Möglichen wurden solche Kräfte, Me-Kräfte gesehen. Und nun, je mehr Me ein Gott besitzt, desto mächtiger sei er, sagten die Sumerer. Götter können einander solche Me-Kräfte wegnehmen. Und nun, was ist dieses Denken? Das ist genau das Gleiche wie heute, wenn Leute reden von Lebensenergie oder von spiritueller Kraft in allen möglichen Dingen oder kosmische Kräfte in der Natur. Das geht bereits zurück auf die Religion der Sumerer. Und das geht offensichtlich, dieses Denken, schon zurück auf den Turmbau von Babel. Und weil dort eben die erste Religion, abgöttische Religion nach der Sintflut entstanden war, wurde dieses Denken eben von, nach der Sprachenverwirrung von Babel, in alle fünf Kontinente mitgenommen. Und darum findet man dieses Lebensenergiedenken in allen Religionen der Welt, außer im biblischen Glauben. Das hilft, um das eben ein bisschen zu aktualisieren, wenn man heute irgendwie wieder mal eine neue alternative medizinische Methode angeboten bekommt, das einordnen zu können. Da muss man ein bisschen lesen und sofort, wenn man Begriffe findet wie Lebensenergie oder spirituelle Kraft, weiß man sofort, woher das Ganze kommt. Das ist ganz typisch. Und das kommt heute bis in die evangelikalen Kirchen hinein. Ein Buch, das heute sehr von sich reden macht, von Daniel Harry, Heilen wie Jesus. Man muss mal lesen, wie der schreibt. Dauernd kommen diese Ausdrücke vor, Lebensenergie oder spirituelle Kraft von Jesus, wie man die sich aneignen könne und dann könne man auch zum Heiler werden. Im Prinzip kann das jeder. Und wer das Buch liest, sei wahrscheinlich sowieso, das sei kein Zufall, sondern wahrscheinlich sei er gerade dazu auserwählt, um eben auch mit dieser spirituellen Kraft, andere zu heilen. Also das hilft eben, diese Dinge einzuordnen, aber das ist im tiefsten Grund ist das Abgötterei, dieser Glaube an solche Kräfte in der Natur. Und wir sehen in Römer 1, anstatt den Schöpfer zu verehren, haben die Völker begonnen, die Natur, die Schöpfung zu verehren. Sie haben also dem Geschöpf göttliche Kräfte zugeschrieben. Sie haben das Geschöpf, Römer 1, Vers 25, mehr verehrt und im Dienst dargebracht als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also ein ganz entscheidender Punkt, um falsche Religionen zu erkennen, ist der, wenn Gott oder die Götter mit der Natur als eins gesehen werden, dann haben wir ganz klar diesen Abfall von dem wahren Gott vor uns. Und darum ist es einfach unehrlich, wenn heute gesagt wird, und selbst von, und eben auch von liberalen Theologen, im Prinzip sind ja alle Religionen dasselbe. Sie suchen letztlich alle dieselbe spirituelle Energie. Ja, nein. Im Hinduismus sind die Götter Teil der Schöpfung. Es wird nicht getrennt zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Das ist dort eine Einheit. Aber die Bibel trennt vom ersten Vers an: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Da brauchen wir unsere Primarschulgrammatik. Gott ist Subjekt. Im Anfang schuf Gott. Die Himmel und die Erde, das ist die Schöpfung, Natur, das ist Objekt. Ja, und jetzt hilft das uns. Die Bibel trennt Gott und den Schöpfer und die Schöpfung so, wie wir unterscheiden in unserem Denken zwischen Subjekt und Objekt. Das ist nicht eins. Aber im Hinduismus ist das eins. Im Buddhismus ist das eins. Und in den Stammesreligionen ist auch diese Geisterkräfte, die sind in der Natur, also in eins mit der Schöpfung. Und so finden wir das eben schon bei den alten Sumerern. Um noch ein bisschen weiter zu lesen in Römer 1, Vers 24, Vers 26. Also da steht, wenn der Mensch bereit ist, dem Geschöpf mehr Ehre zu bringen als dem Schöpfer, dann hat das Folgen. Vers 26. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Gebrauch in den unnatürlichen verwandelt, als auch gleicherweise die Männer den natürlichen Gebrauch der Frau verlassend in ihrer Wohllust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. Also hier wird deutlich gemacht, wenn der Mensch bereit ist, so den Schöpfer aufzugeben, dann hat das moralische Auswirkungen. Gott verwirft dann eine Generation. Nun ist es doch interessant, in Europa hat man Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, über 2000 Jahre hindurch geglaubt, dass Gott der Bibel, der Schöpfer ist. Und dann kam 1859 Darwin mit seinem Buch über die Entstehung der Arten. Aber erst im 20. Jahrhundert ist dieses Denken von Evolution, dass die Natur also eigene Kräfte hat und das Leben so entwickeln ließ. Erst im 20. Jahrhundert ist dieses Denken so richtig in unserer Gesellschaft durchgedrungen. Und das ist nun auch das Normale, was in den Schulen unterrichtet wird. Aber hier haben wir in Römer 1, Paulus schreibt da im Jahr 57 nach Christus, wenn der Mensch das tut, dann gibt Gott den Menschen hin in die Homosexualität. Nun ist es doch absolut interessant, dass nicht im 18. Jahrhundert, auch nicht im 17., auch nicht im 16., musste man sich Gedanken machen über gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Das gab es gar nicht. Aber jetzt im Moment, und das ist nach der Bibel die logische Konsequenz aus dem, wenn man den Schöpfer verwirft. Das ist doch so eindrücklich, wie die Bibel diese inneren geistlichen Zusammenhänge aufzeigt. Und wir müssen einfach sagen, ja, es ist genauso mit unserer Gesellschaft und nicht anders. Nun, es gibt, wenn wir weiterfahren unter Götterwelt der Sumer, es gibt hunderte von sumerischen Göttern. Wir kennen sie, wir können sie kennen aus Namenslisten, aus Schulen, Opferlisten oder auch in Verbindung mit Eigennamen von Menschen, mit Personennamen. Aber von den meisten dieser hunderten Göttern weiß man nichts Näheres. Aber eben der Mondgott Nanna von Ur war ein besonders wichtiger Gott. Und wenn man schaut auf Seite 4 und den dritten Punkt, Utu, der Sonnengott, er selbst war der Sohn des Mondgottes. Also sehen wir, der Mondgott wurde eigentlich sogar noch über den Sonnengott gestellt. Das hängt natürlich damit zusammen, dass der ganze Kalender, die ganze Jahreseinteilung war wesentlich geprägt durch den Mondzyklus, eben durch das Mondjahr. Und so betrachtet man eben gerade den Mondgott als besonders den Gott, der das Schicksal des Menschen bestimmt. Wir kommen darauf zurück, gerade auf diesen Punkt. Aber immer noch bei der Entstehung der Religionen. In Apostelgeschichte 14, da spricht Paulus zu Barbaren, die ihn und Barnabas als Götter verehren wollten. Und da erfahren wir nun Interessantes. Apostelgeschichte 14, Vers 15. Paulus sagt, Männer, warum tut ihr dies? Eben sie göttlich verehren. Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, welcher den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Generationen alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Wiewohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab, eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllend. Hier erklärt Paulus, dass also vom Turmbau von Babel an, wo die Völker aufgesplittert wurden, da hat Gott diese Nationen ihren eigenen gottlosen Weg gehen lassen. Und darum haben sie in aller Welt eben nichtige Götzen, Naturgottheiten verehrt. Aber Gott hat sie nicht aufgegeben. Er hat ihnen Gutes getan. Er hat Regen gegeben, fruchtbare Zeiten. Er hat ihnen Speise gegeben und sogar natürliche Fröhlichkeit ins Herz. Gottes Güte für die Heidenvölker. Und weiter, Apostelgeschichte 17, Vers 26. Da erklärt Paulus in Athen den Ursprung der Religionen. 17, Vers 26. Und er, Gott, hat aus einem Blut, nämlich aus Adam, jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen. Eben nicht nur an einem Ort im Südirak, sondern sie sollten sich zerstreuen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnungen bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend, fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern von einem jeden von uns ist. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Also auch hier wird erklärt, Gott hat die Völker ihren Weg gehen lassen, aber es war Gott, der bei diesen Völkerwanderungen, die nach dem Turmbau von Babel eingesetzt hatten, die Völker so geführt hat in ihrer Wahl der Länder und der Grenzen. Das war kein Zufall. In 1. Mose 10 finden wir beschrieben, wie die Nachkommen der Söhne Noahs ausgewandert sind, zum Beispiel die Söhne Japhets. Die sind übrigens nach Europa gegangen, viele von ihnen. Und Hamiten sind nach Afrika ausgewandert, nach Ägypten, nach Äthiopien, Sudan und so weiter. Von da aus hat sich die ganze Welt bevölkert. Aber wie diese Stämme eben gewandert sind und wo sie die Grenzen gezogen haben, das war alles in Gottes souveräner Führung. Und nun, so wie die Völker weggezogen sind, sagen wir die Japhetiten, ein Sohn hieß ja Gomer, von ihm stammen die Kelten und Germanen ab, Javan, von ihm stammen die Griechen ab, von Kusch stammen die zunächst die Ur-Sudanesen und Äthiopier ab, aber dann auch die ganzen Schwarzafrikaner und so weiter. All diese Namen werden in 1. Mose 10 genannt. Nun, wer sind die Sumerer? Wir schlagen dazu auf 1. Mose 10. Ich lese ab Vers 6. Und die Söhne Hams, Kusch, das ist der Vater der Schwarzafrikaner, denn Kusch bedeutet übrigens auch schwarz. Und später ist Kusch in der Bibel das Wort für Äthiopien und für Sudan. Und Mizraim, das ist der Vater der Ägypter. Mizraim heißt später in der Bibel und auch heute im modernen Hebräischen heißt Ägypten. Und Put und Kanaan. Und jetzt Vers 8. Und Kusch zeugte Nimrod. Der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Reiches war Babel und Erek und Akkad und Kalne im Lande Sinear. Und so weiter. Also, der Turm von Babel wurde gebaut unter der Führung des Hamiten Nimrod. Sein Name bedeutet auf Deutsch, lasst uns rebellieren. Aber nach diesem unvollendeten Turmbau von Babel gingen eben die Völker weg und es gab eben auch Völker, die nahmen Wohnsitz im Südirak und die bauten die Zivilisation der Sumerer auf. Also die erste Hochzivilisation nach der Sintflut und nach dem Turmbau von Babel.